ARD.
Mit Kai Schmieding, herzlich willkommen. Mai 1945, Europa ist gekennzeichnet von Zerstörung, von Not und Elend und auch gezeichnet. 60 Millionen Menschen gestorben, 9 Millionen Frauen, Männer und Kinder hatten die Nazis in ihren Vernichtungslagern getötet, unter ihnen 6 Millionen Juden. Was bedeutet es, wenn ein Krieg endet, der die Welt während fast 6 Jahren in Bann gehalten hat? Darauf gibt der Historiker Oliver Hilmes in seinem neuen Buch Antworten, Titel Ein Ende und ein Anfang. Ich freue mich, dass er bei uns ist, zugeschaltet aus Berlin. Herzlich willkommen, Herr Hilmes. Hallo.
Schönen guten Morgen, hallo.
Ein Ende und ein Anfang ist der Titel des Buches, wie der Sommer 45 die Welt veränderte. Der besondere Reiz ist für mich, dass es nicht nur die ganz großen Linien nachzeichnet, sondern auch die Geschichten von Leben und Überleben ganz normaler Menschen erzählt. Dafür hat Oliver Hilmes zum Beispiel Tagebücher ausgewertet. Wir sehen die Welt aber auch zum Beispiel aus der Perspektive Klaus Manns, der in Deutschland Nazi-Verbrecher aufspürt. Billy Wilder agiert als Film- und Kulturbeauftragter in Berlin und keine 3 Wochen nach der totalen Kapitulation spielen die Berliner Philharmoniker ihr erstes Konzert. Wie konnte der Neuanfang gelingen? Das ist die zentrale Frage des Buches. Dr. Oliver Hilmes ist Historiker und Autor zahlreicher erfolgreicher Sachbücher. Bekannt wurde er durch seine Biografien über Alma Mahler-Werfel und Cosima Wagner. Herr Hilmes, ich greife gleich zu Beginn die Geschichte der Berliner Philharmoniker mal raus, weil ich finde sie berührend. Die haben tatsächlich schon 3 Wochen nach der Kapitulation schon wieder ein Konzert gegeben. Wie war das möglich?
Naja, Sie dürfen nicht vergessen, ich glaube, für Musiker ist das Allerschlimmste, tatenlos rumzusitzen. Das heißt also jetzt in der Endphase fanden natürlich keine Konzerte mehr statt und die Musiker brannten natürlich darauf, endlich wieder Musik machen zu können. Und da gab es einen Dirigenten, Leo Borchardt, der die Philharmoniker auch in den 30er und frühen 40er Jahren schon mehrfach dirigiert hat. Und der ist dann einfach in den ersten Tagen nach der Kapitulation mit dem Fahrrad, mit einem klapprigen Fahrrad durch Berlin gefahren und hat erstmal nachgeschaut, wer überhaupt überlebt hat und ist dann zu den Adressen der einzelnen Musiker gefahren und hat die dann förmlich zusammengetrommelt, die also noch übrig waren. Und hat dann so auch erstmal nachschauen müssen, welche Instrumente noch da waren. Da gab es natürlich auch Kriegsverluste. Mhm. Und hat dann so ein Orchester wieder zusammengestellt, die Berliner Philharmoniker, die dann 18 Tage nach dem 8. Mai, also am 26. Mai, ihr erstes Konzert gespielt haben.
Wenn man so will, dann ist es ja wirklich ein kleines Wunder. Mendelssohn, Bartholdy haben sie gespielt, Sommernachtstraum. Wie hat denn das Publikum dieses Konzert aufgenommen? War denn ein Bedarf, da so ein Konzert zu hören?
Es gab einen riesen Run auf das Konzert. Die Leute standen also am Titania-Palast, das war ein Kino oder so ein Filmtheater. Und da standen die Leute also Schlange. Und die Schlange wendete sich 3-4 Mal um das Gebäude rum. Also alle wollten natürlich rein. Und die Atmosphäre, das kann man ja Zeitungsartikeln entnehmen, die muss also geradezu überwältigend gewesen sein. Die Leute waren ganz gerührt und tief bewegt. Mhm. Also jetzt erstmal wieder ihr Orchester, ihr Berliner Orchester zu hören und vor allen Dingen eben auch diese Musik zu hören. Denn man darf auch nicht vergessen, Mendelssohns Musik wurde ja während des Dritten Reiches nicht gespielt. Mhm. Und nun hörte man also zum ersten Mal seit 1933 wieder ein Werk von Felix Mendelssohn Bartholdy. Und das muss die Leute wirklich tief bewegt und gerührt haben.
Ein berührender Moment. Den Dirigenten haben Sie erwähnt, Leo Borchardt, der das ja möglich gemacht hat. Den nennen Sie im Buch eine Lichtgestalt. Am Ende aber auch eine tragische Figur irgendwo. Was hat ihn ausgezeichnet?
Also Leo Borchardt war, nach allem, was wir wissen, ein wirklich sehr, sehr, sehr guter Dirigent, der sich insbesondere auch für die zeitgenössische Musik engagiert hat. Er hat regelmäßig die Berliner Philharmoniker dirigiert, aber auch Orchester in Frankreich und in Holland und andere deutsche Orchester. Und er war schon ein Dirigent, der sicherlich nach dem Zweiten Weltkrieg auch noch eine große Karriere hätte machen können. Und er war vor allen Dingen mit seiner Frau zusammen im Widerstand tätig, mit seiner Lebensgefährtin und Ruth Andreas Friedrich. Und die beiden haben ganz still und heimlich, waren sie ein Netzwerk einer Widerstandsgruppe, die Onkel Emil hieß. Und diese Widerstandsgruppe hat still und heimlich den Verfolgten des Regimes, vor allen Dingen vielen Juden, geholfen. Und das heißt, er war Musiker und Widerstandskämpfer. Mhm. Und die Berliner Philharmoniker waren also dann natürlich auch von dieser Aufbauleistung, die er da in den ersten Wochen nach dem Kriegsende geleistet hat, natürlich auch tief beeindruckt und haben ihn dann zu ihrem künstlerischen Leiter ernannt. Und dann, ich nehme es jetzt vorweg, wird Borchardt im August 1945 bei einer Verkehrskontrolle von einem amerikanischen Soldaten, man muss es sagen, versehentlich erschossen. Mhm. Und da war also dieser, also für Borchardt lag also das Ende und der Anfang lag ganz nah beieinander und es hat leider nicht lange gedauert, sein neues Leben im Grunde. Denn wenn er überlebt hätte, wenn es zu diesem schrecklichen, furchtbaren Unfall nicht gekommen wäre, wäre er natürlich der Chefdirigent der Berliner Philharmoniker geblieben und hätte sicherlich eine große, große Musikkarriere beginnen können.
Leo Borchardt, eine von den vielen Geschichten, die Sie im Buch erzählen. Man sieht dieses Nachkriegsgeschehen aus der Perspektive von diesen Menschen. Und man wundert sich und staunt bei der Lektüre des Buches, wie schnell manches ging, nicht nur die Berliner Philharmoniker. Im Buch zitieren Sie einen berühmten Architekten, der hat eigentlich eine sehr düstere Prognose erstellt, wann Berlin überhaupt wieder enttrümmert sei und wann könne erst der Wiederaufbau wieder beginnen.
Ja, also dieser berühmte Architekt war Hans Scharoun, der damals 1945 in der Stadtverwaltung von Berlin tätig war. Und Scharoun wird gefragt, wie lange es dauere, bis die Trümmer beseitigt seien. Und dann zieht Scharoun an seiner Zigarre, die so sein ständiger Begleiter war, und atmet dann tief aus und sagt 50 Jahre. Also alleine die Enttrümmerung. Ja, er hat sich natürlich damit völlig geirrt. Das ging natürlich viel schneller. Aber man darf nicht, man muss bedenken, also Berlin war zu 25% komplett zerstört. Weitere 25% der Wohnungen waren sehr schwer zerstört und die verbleibenden 50% waren leicht bis mittel zerstört. Mhm. Aber das heißt, man kann sagen, gut die Hälfte aller Wohnungen stand nicht mehr zur Verfügung. Deutschlandweit waren es 400 Millionen Kubikmeter Schutt. 400 Millionen Kubikmeter Schutt. Und es war natürlich, gerade wenn Sie auf Städte wie Köln oder Ludwigshafen, Mannheim schauen, auf Hamburg natürlich, das waren enorme, enorme Unmengen an Steinen und an Schutt. Und für die damalige Bevölkerung war es kaum vorstellbar, dass man dem jemals Herr werden kann. Und deshalb kam eben selbst ein Architekt wie Hans Scharoun zu dieser völlig desaströsen Einschätzung von 50 Jahre. Es ging dann sehr viel schneller und
Es ging sehr viel schneller. Im Buch erzählen Sie auch, dass dieser Mythos der Trümmerfrauen dabei auch teilweise ein Bild erzeugt hat, was so gar nicht richtig ist.
Ja, also die Trümmerfrauen waren kein Massenphänomen. Also die meisten Trümmerfrauen gab es in Berlin, aber selbst in Berlin, wo es eben die meisten gab, waren es nur 5% der Frauen im arbeitsfähigen Alter, die als Trümmerfrauen tätig waren. Es war wirklich kein Massenphänomen. Das macht natürlich die Leistung der Frauen, die bei der Entrümmerung geholfen haben, schmälert das in keiner Weise. Aber man kann eben nicht sagen, dass zum Beispiel jetzt die Trümmerfrauen einen maßgeblichen Anteil an der Enttrümmerung der Städte geleistet haben. Das war ja auch gar nicht möglich bei diesen enormen Mengen. Und die Vorstellung, dass 400 Millionen Kubikmeter Schutt mit Schaufel und Eimer zu beseitigen gewesen wären, ist ja völlig irrig. Das heißt, der größte Teil der Enttrümmerungsarbeiten wurde durch schweres Gerät und durch entsprechende Maschinen geleistet. Aber wie gesagt, das schmälert nicht die Leistung der Frauen, die mitgemacht haben. Viele Trümmerfrauen wurden verpflichtet zu diesem Dienst. Für einige war es eine Strafmaßnahme, die Alliierten verhängt haben, weil sie eben in irgendwelchen Organisationen der NSDAP tätig waren. Andere Frauen haben sich freiwillig gemeldet, weil eben mit der Arbeit hat man eben bessere oder höhere Essensmarken bekommen. Also es gab verschiedene Gründe, als Trümmerfrau mitzuwirken. Aber der Fokus lag ohnehin auf Berlin und in den anderen Städten waren es noch einmal viel, viel weniger als diese 5%, die es in Berlin waren.
Wir haben schon gelernt, das kulturelle Leben hat sich relativ schnell wieder entwickelt. Sie schreiben auch über Kino und Rundfunk. Das kann aber alles nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Menschen in diesen Wochen und Monaten natürlich in erster Linie ja mit was beschäftigt waren? Mit Überleben, kann man das so nennen?
Ja, natürlich, natürlich. Also die vielen ausgebombten Menschen, die, also ich habe zum Beispiel in meinem Buch gibt es ein Foto, wie eine Frau in ihrer Wohnung sitzt, aber es fehlt eben eine Wand. Also das ist jetzt im Prinzip offen, ja, die sitzt da und andere, man muss sich eben dieses Leben in den Ruinen natürlich auch wirklich entbehrlich und schrecklich vorstellen und dann war man natürlich damit beschäftigt, an Nahrungsmitteln zu kommen. Es gab immer dann auch wieder diese großen Ängste, ob enge Verwandte oder Familienangehörige überlebt haben, was ja auch bei vielen nicht klar war. Ja. Also es war natürlich, die ersten Wochen und Monate müssen auch entsetzlich gewesen sein.
Der alltägliche Überlebenskampf, die Sorge um Angehörige, um Obdach und Nahrung ließen kaum Zeit zur Reflexion über die Ursachen des verlorenen Krieges, über dessen Beginn, über die anhaltende Zustimmung, die Hitlers Diktatur bis zuletzt bestätigte, sagt in diesen Tagen der Berliner Historiker Wolfgang Benz. Würden Sie dem zustimmen, dass man also für Reflexionen dann erstmal keine Zeit hatte oder fürs Nachdenken?
Ja, mit Sicherheit war das so. Das glaube ich auch, dass die Leute natürlich erstmal ganz andere Probleme hatten.
Wir haben eine Frage von Hiltrud Hausner. Sie schreibt, Oliver Hilmes ist Jahrgang 1971. Ich möchte gerne wissen, wie er auf die Idee zum Schreiben des Buches gekommen ist. Hat er von seinen Großeltern und Großtanten oder Eltern einiges über die wirrigen Zeiten erfahren? Haben sie offen mit ihm drüber gesprochen, sodass er angefangen hat zu recherchieren? Oder herrschte eher Schweigen, sodass er neugierig wurde, diesen Deckmantel zu lüften? Fragt Hiltrud Hausner.
Ja, also meine Eltern zum Beispiel sind beide nach 1945 geboren, aber natürlich meine Großeltern, Jahrgang 1909, 1911 und 1913, von denen habe ich natürlich als kleineres Kind, die sind ja auch schon viele Jahre tot, einiges mitbekommen. Ich habe aber dann Geschichte studiert und im Geschichtsstudium mich natürlich sehr, sehr intensiv mit der Geschichte des 20. Jahrhunderts und eben auch vor allen Dingen mit der Geschichte des Nationalsozialismus beschäftigt. Also daher war natürlich eine gewisse Fundierung da. Und dann gab es jetzt bei diesem Buch einen äußeren Anlass. Das war sicherlich das 80-jährige Kriegsende. Das war der äußere Anlass. Aber es gab eben auch noch einen anderen Anlass für mich, denn ich wollte ein Buch schreiben, das jetzt über das Kriegsende handelt, vom Kriegsende handelt, aber ohne das Kriegsende zu beschreiben. Das heißt, ich wollte jetzt weg von diesen militärgeschichtlichen Aspekten, vor allen Dingen weg von dieser Perspektive, ich nenne das immer so in Anführungszeichen, aus dem Führerbunker. Ja? Mhm. Also diese Geschichten, was Joachim Fest in seinem Buch Der Untergang aufgeschrieben hat, es wurde ja dann auch sehr erfolgreich verfilmt, also das, was da alles in den letzten Wochen und Monaten unter der Erde passiert ist, dieses klaustrophobische Leben, das hat mich alles nicht interessiert, weil es mir auserzählt schien. Ja? Mhm. Ich glaube, das wissen wir jetzt alle, dass Magda Goebbels ihre Kinder vergiftet hat und dass der Hitler da nur noch rumgeschrien hat. Also hat mich nicht interessiert. Ich wollte ein Buch schreiben, das eigentlich mit dem Tag der Kapitulation erst beginnt und dann die Leserinnen und Leser durch das Frühjahr und durch den Sommer 1945 führt. Denn der Zweite Weltkrieg endet erst am 2. September. Natürlich in unserer eurozentristischen Wahrnehmung ist am 8. Mai Schluss. Das stimmt ja auch für Europa. Aber im Pazifik geht der Zweite Weltkrieg weiter und der endet erst am 2. September. Und so hat sich irgendwie automatisch für mich dieser Erzählhorizont ergeben vom 8. Mai bis zum 2. September.
Nach welchen Kriterien haben Sie diese vielen kleinen Alltagsgeschichten und Personen ausgewählt, aus deren Blickwinkel wir in Ihrem Buch auf diese Zeit blicken?
Ja, also es war klar, dass natürlich müssen die politischen Protagonisten, die müssen natürlich dabei sein. Das heißt, die Männer und Frauen, die eben in dem Moment Geschichte gemacht haben, also natürlich die großen drei, Truman, Churchill, Stalin, Charles de Gaulle, verschiedene andere Leute. Dann war für mich aber auch klar, dass natürlich auch die Menschen zu Gehör kommen müssen, die über deren Kopf hinweg entschieden wurde, für die eben entschieden wurde. Und das sind eben diese sprichwörtlichen Männer und Frauen von der Straße. Der kleine Mann, die kleine Frau, wie man so schön sagt. Und da sind es häufig Zufallsfunde, die man macht in Archiven, wenn man auf irgendeinen interessanten Vorgang stößt, auf einen interessanten Brief stößt, auf ein Tagebuch stößt oder so. Und so puzzelt man dann das Portfolio der Personen zusammen. Mir war zum Beispiel auch ganz wichtig, dass ich eben die Perspektive der deutschsprachigen Immigranten im Buch haben wollte. Das heißt eben der Männer und Frauen, die Deutschland 1933 oder auch später verlassen mussten und die teilweise in Frankreich leben, wie Thea Sternheim in Paris oder wie Thomas Mann in Los Angeles, wie Alma Mahler-Werfel in Los Angeles oder andere. Und deren Stimme eben auch zu hören. Wie haben diese Immigranten eben auf diesen Neuanfang, auf das Ende und den Neuanfang geblickt? Und so entsteht eben im Grunde im Laufe der Zeit entsteht so ein Portfolio an Personen.
Wir hören eine erste Frage.
In seiner großen Rede zum 8. Mai 1985 belehrte der damalige Bundespräsident Richard von Weizsäcker, ein ehemaliger Wehrmachtsoffizier, die Deutschen, dass sie von nun an das Kriegsende nicht mehr als Stunde Null, sondern als Befreiung zu betrachten hätte. Was ja auch durchaus richtig ist für Menschen, die zum Beispiel in Lagerhaft gesessen hatten. Mein Vater geriet am 16. Januar 1945 bei schweren Kämpfen am Orscholzriegel in US-Kriegsgefangenschaft. Die Amerikaner, erbost über eigene hohe Verluste, banden Vater hinter einen Jeep und schleiften ihn durch das kleine Örtchen Tettingen-Butzdorf. Vater hatte zeitlebens größte Schwierigkeiten, das Jahr 1945 als Befreiung zu verstehen. Denn für ihn begann damals die Gefangenschaft, zunächst unter freiem Himmel, in Lagern bei katastrophalen sanitären Bedingungen. Sollte man nicht jedem einzelnen Zeitzeugen selbst überlassen, wie er das Epochenjahr 1945 erfahren hat und wie er es bewerten möchte. Vielen Dank.
Herr Helmes. Naja, ich meine, ich glaube, das steht ja außer Frage. Ich meine, das kann ja nun jeder denken, wie er will. Ich glaube auch nicht, dass der damalige Bundespräsident Richard von Weizsäcker das 1985 vorgeschrieben hat. Das geht ja gar nicht. Man kann ja einem Menschen nicht vorschreiben, was er zu denken hat. Ich glaube, die Rede von Weizsäcker oder das Epochale dieser Rede bestand darin, dass er eben 40 Jahre nach Kriegsende zu einer Zeit, zu der ja eine ganz andere Generation eben auch noch gelebt hat. Diese Generation gibt es ja heute gar nicht mehr. Also die Generation, die eben auch teilweise den Krieg noch als Soldaten mitbekommen haben, diese Generation eben im Grunde auch als Zwischenruf auch klargemacht hat, es war militärgeschichtlich natürlich die Niederlage, aber es war vor allen Dingen eben auch eine Befreiung. Und ich glaube, das war die Leistung dieser Rede.
Hat Ihr Thema Sommer 45 denn auch vor dem Hintergrund der momentanen Weltlage eine besondere Aktualität?
Ich denke schon, es hat jetzt eine besondere Aktualität bekommen, auch durch die Entwicklungen, die jetzt gerade in Amerika vor sich gehen, also durch den abermaligen Präsidenten Donald Trump. Denn im Sommer 1945 hat ja auch Ende Juli, Anfang August die Potsdamer Konferenz stattgefunden. Und bei dieser Potsdamer Konferenz haben ja die großen drei, wie man damals sagte, also Stalin, Truman und Churchill, haben sich zusammengesetzt, haben sich getroffen, um eben eine Nachkriegsordnung für Europa zu entwerfen. Und Truman, der ja als zufälliger Präsident ins Amt kam, er war Vizepräsident unter Franklin D. Roosevelt. Roosevelt starb dann im April ganz plötzlich und Truman kam so ins Amt. Und Truman reiste nach Potsdam eigentlich mit dem Willen, sich irgendwie mit Stalin noch zu einigen, und er war auch zuerst guter Dinge. Und dann wurde ihm aber während der Verhandlungen schon klar und auch dann in den Wochen danach, dass den Russen eigentlich nicht zu trauen ist. Und dann hat Truman in den Jahren danach bis zum März 1947 die amerikanische Außenpolitik neu ausgerichtet und hat also, das gipfelte dann in einer Rede, in der er eine Vision entworfen hat, und die wurde dann als Truman-Doktrin bekannt, dass also die Völker wählen können sollen müssen zwischen Freiheit und anderen Formen. Und er hat also allen freien Völkern, die in Freiheit leben wollen und die drohten, in den Machtbereich Moskaus zu geraten, Unterstützung zugesichert. Ja, und diese Truman-Doktrin hat ja mehr oder weniger die vergangenen Jahrzehnte auch noch gegolten. Und Donald Trump räumt damit jetzt eigentlich endgültig ab, indem er sagt, America first, und ich bin eigentlich nur an Deals interessiert. Und wenn die Ukraine wenn die zu schwach sind und wenn die an Russland fällt, dann haben sie eben Pech gehabt. Ich habe das jetzt etwas sehr salopp und sehr vereinfacht dargestellt, aber darauf läuft es ja hinaus. Und das ist natürlich schon jetzt eine Neuausrichtung, die wir da sehen und die natürlich irgendwie auch mit dem Erbe der Potsdamer Konferenz bricht.
Die Potsdamer Konferenz ist uns allen bekannt, Treffen der alliierten Siegermächte, USA, Großbritannien, Sowjetunion zur Festlegung der Nachkriegsordnung. Welche, wenn man so will, auch neue Perspektive öffnen Sie uns denn auf das Ereignis im Buch, wenn Sie da so ganz nah ranzoomen? Was erfahren wir da Neues?
Ja, also mir ist es immer wichtig, ich möchte ja Authentizität darstellen. Das heißt, ich versuche schriftstellerisch das so hinzubekommen, dass die Leserinnen und Leser das Gefühl haben, ganz nah dabei zu sein. Dass sie sozusagen mit Truman, Churchill und Stalin am Tisch sitzen. Ja? Aber das erreicht man nicht, indem man sich das ausdenkt. Das mache ich sowieso nicht. Ich bin ja kein Romancier. Ich erfinde ja keine Geschichten, sondern ich rekonstruiere Geschichten. Ja? Und ich bin Historiker und als Historiker schafft man das, indem man eben möglichst gute Quellen findet, die eben ganz tief sozusagen es zulassen, in so eine Szene reinzoomen zu können. Ja? Und das können zum Beispiel eben auch Speisekarten sein. Also ich habe rekonstruiert, dass also diese Potsdamer Konferenz, da gab es drei große Diners, drei festliche Abendessen, die also jede Delegation für die beiden anderen gegeben hat. Und die Russen haben eingeladen, die Amerikaner und die Engländer. Und das war so etwas wie eine vertrauensstiftende Maßnahme. Findet ja heute auch noch statt. Also es gibt ja heute auch Staatsbankette und dergleichen. Ja, man geht vorher gemeinsam zu einem Konzert und dann anschließend isst man gemeinsam. Und so war das damals eben auch. Und ich habe da eben ganz viel von diesen Geschichten rekonstruieren können, welche Musikstücke aufgeführt worden sind. Denn jeder hat natürlich versucht, die beiden anderen Partner zu übertreffen mit einem möglichst eindrucksvollen Musikprogramm. Stalin hat zum Beispiel einen seiner allerbesten Pianisten einfliegen lassen. Und Musikliebhaberinnen und Liebhaber unter den Zuhörern werden den Namen vielleicht noch kennen, Emil Gilels. Das war einer der ganz, ganz großen Pianisten des 20. Jahrhunderts. Und Emil Gilels hat als junger Mann im Sommer 1945 für Stalin, Truman und Churchill in Potsdam Klavier gespielt. Das wissen die allerwenigsten. Und dann gab es eben anschließend ein Essen. Und das habe ich dann zum Beispiel versucht zu rekonstruieren. Und eben auch die Speisekarten. Und ich habe das extra nochmal rausgesucht, weil das wirklich so kurios ist. Also vielleicht kann ich es Ihnen noch ganz kurz vorlesen.
Bitte.
Weil das das Menü war also teilweise wirklich kurios. Also die Engländer haben serviert eine Speisenfolge, kalte, klare Suppe, heiße Schildkrötensuppe, gebratene Seezunge, Brathähnchen, gekochte neue Kartoffeln, Erbsen, kalter Schinken, Kopfsalat, Obstsalat, Eis und schottische Waldschnepfe. Und das ist ein Menü, was sich wahrscheinlich nur ein englischer Koch ausdenken konnte. Und bei den Russen gab es natürlich was anderes. Da gab es furchtbar viel Wodka zwischendurch und bei den Amerikanern natürlich auch. Aber dadurch, das ist nur eine Kleinigkeit natürlich, ja. Aber dadurch kann man natürlich die Leserinnen und Leser mitnehmen, in die Geschichte reinnehmen. Und das ist mir total wichtig.
Und auch dieses Atmosphärische hat ja offenbar eine große Rolle auch dabei gespielt, wie diese drei miteinander konnten. Also der eine konnte weniger was mit Musik anfangen, mit Klassik. Der andere war dann genervt davon, der eine war begeistert. Also das hat ja auch was mit der Verhandlungsdynamik dann möglicherweise mittelbar zu tun gehabt.
Ja, natürlich. Und es war dann so, nachdem dann der Emil Gilels aufgehört hat zu spielen mit seinem Programm, dann wurde denn Truman gebeten, ob er nicht etwas spielen wollte. Denn der amerikanische Präsident stand also im Ruf, ein talentierter Amateurpianist zu sein. Ja, man muss sich das vorstellen. Und dann willigt Truman ein. Und der amerikanische Präsident setzt sich an den Flügel, an dem zuvor ein Weltklasse-Pianist gespielt hat und spielt dann ein Stückchen von einem polnischen Komponisten Jan Ignacy Paderewski. Das war ein Komponist des 19. Jahrhunderts. Der hat so ein kleines Menuett geschrieben. Das ist, um es etwas augenzwinkernd zu formulieren, so die Musik, die höhere Töchter im 19. Jahrhundert zu spielen pflegten. Ein wirklich anspruchsloses Stück. Und Truman spielt dann dieses Menuett, nachdem schon andere auf dem Klavier gespielt hatten, ja. Und Stalin hört sich das an und zieht dann an seiner Zigarette und sagt, ja, die Musik ist eine gute Sache, sie vertreibt die Bestie im Menschen. Und das ist natürlich an Zynismus nicht zu überbieten. Ja? Und durch diese kuriosen Dinge kann man eben versuchen, diese Zeit zum Leben zu erwecken.
Oliver Hilmes ist unser Gast. Sein Buch trägt den Titel Ein Ende und ein Anfang, wie der Sommer 45 die Welt veränderte. Wir hören eine nächste Frage.
Widerstand gegen das NS-Regime kam mir vor allem aus dem Bildungsbürgertum. Ich denke da zum Beispiel an Willy Graf oder Hans und Sophie Scholl. Wie routiniert aber war die breite Bevölkerung in puncto Konzentrationslager? Sie wusste doch von deren Existenz. Hatte die breite Masse nicht die Kraft, dagegen anzukämpfen? Oder war sie so verblendet, dass sie die KZs bis zum Schluss tolerierte, frei nach dem Motto, wir sind die Guten?
Hilmes. Naja, das ist jetzt eine ganz große Frage, die ich, um das ehrlich zu sagen, auch nicht detailliert beantworten kann. Es gibt natürlich mittlerweile auch gute Forschungen zu dem Thema, was bekannt war, was gewusst wurde. Da bin ich jetzt nicht so drin, das muss ich Ihnen ehrlich sagen. Insofern wäre da jetzt eine Antwort von mir wahrscheinlich nicht ganz befriedigend. Aber richtig ist, dass natürlich, wie der Hörer gesagt hat, der Widerstand eben häufig aus dem bildungsbürgerlichen Milieu kam, aber eben auch aus dem Arbeitermilieu. Also zum Beispiel das Buch, das Hans Faller da geschrieben hat, Jeder stirbt für sich allein, beschreibt ja eine Widerstandshandlung. Es ist eine Rekonstruktion eines historischen Falls, ja, eine Widerstandshandlung aus dem Arbeitermilieu eben auch. Das hat es natürlich auch gegeben.
Sie haben ja für das Buch ganz bewusst Tagebücher von ganz normalen Menschen ausgewertet. Da kommen also prominente Personen vor, aber auch eine Else Tietze. Vielleicht erzählt ja auch Else Tietzes Blick auf die Welt etwas darüber. Warum ist es für uns erhellend, uns das aus ihrer Sicht anzuschauen? Und wer ist Else Tietze?
Ja. Else Tietze war eine Berliner Hausfrau, die ich bei meinen Recherchen habe ich dieses Tagebuch gefunden. Frau Tietze hatte bis zu diesem Zeitpunkt nie Tagebuch geschrieben. Also sie war Ende 60, Anfang 70. Sie hat nie Tagebuch geschrieben. Und sie fängt dann im Frühjahr 1945 an, ein Tagebuch zu schreiben. Zum allerersten Mal in ihrem Leben, weil sie für ihre Kinder Rechenschaft ablegen will. Weil sie weiß nämlich nicht, ob ihre Kinder überlebt haben. Sie ist ohne Nachricht in der letzten Zeit gewesen. Und sie schreibt dann, also fängt sie an aufzuschreiben für die Kinder. Und sie will dann, wenn die Kinder doch nochmal zurückkommen, wenn die Kinder überlebt haben, will sie den Kindern das Tagebuch geben, damit die Kinder nachlesen können, was der Mutter alles widerfahren ist. Und Else Tietze ist natürlich keine Literarin. Das heißt, sie schreibt kein literarisches Tagebuch, wie Thomas Mann das vielleicht gemacht hat, mit literarischen Mitteln oder andere, sondern sie schreibt das auf, was sie Tag ein, Tag aus beobachtet. Ja? Das heißt, die tägliche Suche nach Lebensmitteln, Beobachtungen am Rande, kurze Gespräche mit Nachbarn im Treppenhaus, Beobachtungen auf der Straße, das alles schreibt sie mit einer ganz schnörkellosen, einfachen, ergreifenden Sprache auf. Und dieses Tagebuch habe ich, wie gesagt, in einem Archiv gefunden. Und so wurde eben Else Tietze eine meiner Protagonistinnen, eine meiner Heldinnen in diesem Buch. Und das Interessante ist eben daran, dass wir dort eben die Perspektive wirklich der kleinen Frau von der Straße sprichwörtlich einnehmen können und dann eben sehen können, womit die Leute wirklich Tag ein, Tag aus beschäftigt waren beim Überleben.
Hat Else denn das Gefühl, es beginnt was Großes, Neues, Gutes oder überwiegt bei ihr die Trauer über das Verlorene, über das Zerstörte?
Wenn, also in den Tagebucheintragungen geht natürlich eindeutig eine große Skepsis den Russen gegenüber hervor. Ja? Also da werden natürlich auch Stereotype benutzt, die man aus dem NS-Vokabular kennt. Ja? Also die Russen, die sind natürlich schmutzig und so weiter. Also da wird all das referiert, was natürlich Goebbels und die gleichgeschaltete deutsche Presse natürlich den Leuten Tag ein, Tag aus eingetrichtert hat. Ja? Und dann, aber dann zur gleichen Zeit fängt dann auch ein Umdenken scheint bei ihr zu beginnen. Also sie geht denn durch die kriegszerstörte Stadt und sagt denn so oder schreibt denn anschließend in ihr Tagebuch, naja, das hätte sich der Hitler doch einmal anschauen müssen, wie es hier aussieht. Mhm. Und da kann man doch das Gefühl bekommen, dass er im Grunde eine Politik der verbrannten Erde gemacht habe und dass er den Russen nur ein völlig zerstörtes Land übergeben wollte. Mhm. Also das heißt, da wird ihr denn schon, beginnt sie sich Fragen zu stellen, dass es denn doch dass der Hitler ja doch im Grunde ein Verbrecher ist. Das dämmert ihr schon in dem Moment.
Wir hören eine nächste Frage.
Guten Tag. Meine Frage an den Autor betrifft den reinen Alltag Dinge, die wir heute für selbstverständlich halten und gar nicht nachfragen. Und zwar zum Beispiel, wie war das, wenn man sich waschen wollte und brauchte Wasser? Oder wenn man krank wurde, konnte man dann noch in eine Apotheke gehen? Wie war die Witterung? Setzte sich auf das Elend dann noch ein Regensommer und anschließend womöglich eine Missernte? Danke.
Fangen wir mit der Witterung an. Über die schreiben Sie auch explizit.
Genau, also die Witterung, ich habe das recherchiert. Es gibt meteorologische Institute, die auch im Frühjahr und Sommer 1945 ihre Daten erhoben haben. Und das kann man dann auch in den entsprechenden Verzeichnissen nachlesen, dass der Sommer 1945 im Grunde ein Sommer war wie jeder andere. Es gab ein paar warme Tage, ein paar heiße Tage. Es gab eigentlich ein normales Maß an Regen. Also der Sommer 45 war nicht außergewöhnlich in keiner Weise meteorologisch. Ja. Was das Wasser, was die sanitären Anlagen anbelangt, das kann man auch nicht generalisieren. Das war sicherlich in jeder Stadt, teilweise in jedem Stadtbezirk, in jeder Straße anders. Es gab natürlich Häuser, die waren völlig unversehrt geblieben. Ja, andere waren ganz stark zerstört. Also die Leute mussten sich natürlich in jedem Einzelfall natürlich waren sie mit neuen Herausforderungen konfrontiert. Mhm. Das kann man nicht generalisieren. Es war natürlich so, dass bereits kurze Zeit dass nach jedem Bombenangriff auch schon in den letzten Monaten und Jahren des Zweiten Weltkriegs natürlich nach jedem Bombenangriff wurde wieder geflickt. Ja, dann hat man natürlich Wasserleitungen wieder instand gesetzt und so weiter. Also es war ja ein ständiges Ausbessern und auch direkt denn nach dem 8. Mai 45 hat man natürlich dann auch versucht, schnell wieder die Infrastruktur in Gang zu setzen und sodass die Leute da dann auch wieder mit alltäglichen Dingen konfrontiert waren. Es gibt zum Beispiel auch eine ganz herzzerreißende Geschichte, wenn ich das schon vorwegnehmen darf. Wir kommen bestimmt auch auf Billy Wilder. Aber Billy Wilder, der große Filmregisseur, kam ja im Frühjahr 1945 als amerikanischer Soldat nach Deutschland, unter anderem auch nach Berlin. Und Wilder fährt dann eben durch die Ruinen der Stadt und kommt dann da auch an einem Haus vorbei, wo er dann aussteigt und mit einer jungen Frau ins Gespräch kommt. Und die junge Frau sagt zu ihm dann so, ja, sie sei ja so dankbar und so froh, dass die Amerikaner jetzt da seien und dass die Amerikaner jetzt auch wieder die Gasleitungen instand setzen würden. Und Wilder sagt dann zu ihr, ja, das könne er sich gut vorstellen, wie schön es doch wieder sei, jetzt bald auch mal wieder kochen zu können. Ja? Und da sagt die Frau so, nein, nein, es ist nicht fürs Kochen. Sobald die Gasleitungen instand gesetzt sind, drehe ich den Gashahn auf und atme ganz tief ein. Ja, das heißt, sie hat im Grunde Billy Wilder gegenüber ihren Selbstmord angekündigt, sobald eben das Gas wieder strömt, weil für sie ein Leben ein Leben ohne Hitler und den Nationalsozialismus einfach nicht lebenswert erschien. Ja, das fiel mir jetzt gerade in dem Zusammenhang ein.
Ja, eine sehr bewegende, düstere Stelle in dem Buch. Dieser Job Billy Wilders, was war der eigentlich? Die Amerikaner haben ihn hierher geschickt. Er sollte sich um Filmbelange, um Kultur kümmern. Was war da seine zentrale Aufgabe?
Ja, er sollte sich darum kümmern, dass also die deutsche Filmindustrie wieder auf die Beine kommt. Ja. Und er hat dann auch verschiedentlich hier Gespräche geführt und er war als Kulturoffizier hier war dann teilweise auch mit Genehmigungsfragen beschäftigt. Also er war Teil einer Behörde, einer amerikanischen Zensurbehörde und Genehmigungsbehörde. Und da gab es also auch eine Anekdote, die Wilder überliefert hat, dass er denn, dass ihm ein Antrag vorgelegt wurde, ob denn die Oberammergauer Passionsfestspiele wieder stattfinden könnten. Und Wilder beschäftigt sich dann mit diesem Antrag. Er lässt sich dann eben auch die Biografien der Schauspieler vorlegen und stellt dann eben fest, dass der geplante Jesusdarsteller, der also den Jesus darstellen soll, ein Oberammergauer Hotelier oder Gastwirt, also ein strammer Nazi gewesen ist. Mhm. Und Wilder genehmigt dann die Oberammergauer Festspiele und mit dem Hinweis, aber nur unter der Bedingung, dass echte Nägel benutzt würden. Und das ist natürlich ein typischer Wilder, ja, sehr, sehr komisch. Und es hat denn im Endeffekt dann doch noch länger gedauert, bis denn das nächste, bis die nächsten Festspiele stattfanden. Aber das war eben Billy Wilders Aufgabe. Das heißt, er eben auch zu schauen, welche Künstler, welche Filmschaffenden, welche Schauspieler waren im Grunde belastet, welche waren nicht belastet, wer stand für einen neuen freien deutschen Film zur Verfügung und um wen sollte man besser einen Bogen machen?
Er hatte auch die, ja, ich sag mal, pädagogische Aufgabe, per Kino, per Kultur die Deutschen mit ihren Verbrechen zu konfrontieren auch.
Genau. Und es gab dann auch einen Film, Die Todesmühlen. Den hat Wilder nicht gedreht, sondern den hat ein anderer Regisseur, Hannusch Burger, gedreht. Und dieser Film ist sehr lang geworden. Ein düsterer, natürlich sehr bedrückender Film über, über die deutschen Konzentrationslager. Und Wilder hat dann die Aufgabe gehabt, diesen Film zu kürzen. Und er hat dann diesen Film ganz enorm gekürzt, weil er eben glaubte, dass der Film, ein Film muss unterhalten. Das war sein Credo. Und er glaubte nicht, dass man mit den Mitteln des Films jetzt zu einer Umerziehung beitragen kann.
Viele Leute, auch der Hörer vorhin, der nach der Wasserversorgung fragte, interessieren sich auch ja für die Versorgung mit Lebensmitteln, wie das damals konkret war. Wie kann man sich das denn konkret vorstellen? Wie wurde in einer Stadt wie Berlin zum Beispiel die Abgabe von Lebensmitteln an die Bevölkerung geregelt in diesen Monaten und Jahren?
Ja, also es gab Lebensmittelkarten und die Bürgerinnen und Bürger der Stadt waren in vier Gruppen eingeteilt. Also zum Beispiel Schwerarbeiter und Arbeiter in gesundheitsschädlichen Betrieben erhielten 600 Gramm Brot und 100 Gramm Fleisch. Bei normalen Arbeitern sind es 500 Gramm Brot und 65 Gramm Fleisch, also wirklich nicht viel, ne? Und während Angestellte 400 Gramm Brot und 40 Gramm Fleisch zugestanden wurden, ne? Kinder und nicht berufstätige Familienangehörige und die übrige Bevölkerung mussten sich mit lediglich 300 Gramm Brot und 20 Gramm Fleisch zufrieden geben. Und diese letzte Lebensmittelkarte wurde denn im Volksmund, die Berliner sind ja immer bekannt für griffige Bonmots, ja. Diese letzte Lebensmittelkarte wurde dann Friedhofskarte auch genannt, weil man mit solchen Rationen, die dann kaum mehr als 1200 Kalorien am Tag darstellten, natürlich war es zum Leben zu wenig und zum Sterben eigentlich zu viel. Ne?
Aber vor diesem Hintergrund wundert man sich über eine Geschichte wie die des Berliner Hoteliers und Restaurantbesitzers, der in dieser Situation in den Trümmern ja es schafft, ein Gourmet-Restaurant zu gründen und aufzubauen und das auch sehr erfolgreich zu betreiben.
Ja, ja, das war Heinz Zellermeier. Heinz Zellermeier stammte aus einer alteingesessenen Berliner Hoteliersfamilie, das Hotel am Steinplatz. Gibt es heute auch noch, natürlich in anderer Eigentümerschaft. Der Steinplatz ist eine elegante Gegend in der Nähe des Kurfürstendamms in Berlin. Und dort hat also Heinz Zellermeier wenige Tage nach der Kapitulation hat er sich angeschaut, was von seinem Elternhaus noch steht und hat dann also mit der Hilfe von ein, zwei anderen Leuten, hat er dort erstmal entrümpelt und aufgeräumt und hat dann in einem dieser Salons im Erdgeschoss, ja, hat er ein Restaurant eingerichtet, das Restaurant Zellermeier. Und hat das gleich natürlich nach sich benannt. Ja, und Heinz Zellermeier war also ein Mann voller Energie, zupackend, anpackend, voller Tatendrang. Ja.
Aber wo hat er die Zutaten herbekommen, die edlen Zutaten, die er für sein Geschäft braucht?
Ja, die Pilze, die Champignons hat er im feuchten Keller angebaut. Für den Tee, die Lindenblüten, da ist er auf die Bäume geklettert und hat die geerntet. Ja. Er hat sich dann eine Ziege gekauft, die wurde Beate genannt und die Ziege Beate hat dann jeden Tag Milch gegeben. Aus dieser Milch wurden cremige Soßen angerührt. Ja. Er hat dann natürlich auf dem Schwarzmarkt ganz viel gekauft. Hier eine Dose Bohnen, dort etwas anderes und er hat dann vor allen Dingen eben auch mit Displaced Persons gehandelt. Ja. Das waren ja die ehemaligen, es waren Gefangene, KZ-Insassen, die eben von den Alliierten höhere Lebensmittelrationen bekamen und die haben dann teilweise ihre Lebensmittel verkauft und Zellermeier hat das dann teilweise gekauft und so konnte er im Sommer 1945 ein Chateaubriand anbieten. Ja. Und er hat dann am 15. Juli, an diesem Tag, hat er sein Restaurant eröffnet. Das lief dann zwar zuerst nur tagsüber, mittags, abends war es noch verboten, Aber er konnte denn da an wenigen Tagen konnte er denn da eine Spitzenküche servieren. Denn er war davon überzeugt, die Zeiten mögen noch so schlecht sein. Es gibt immer Menschen, die Geld haben. Und es gibt immer Menschen, die an gutem Essen interessiert sind, auch in den schlimmsten Zeiten. Und an die hat er sich gewandt. Und er sagt dann auch so, die Preise, die wir da aufgerufen haben, die waren eben auch entsprechend. Und das waren denn häufig, waren das Militärs von der Alliierten, die dort gegessen haben. Aber zum Beispiel auch, er nennt denn da auch in einer Quelle, daher weiß ich das, zum Beispiel auch den Vorstandsvorsitzenden des Gerling-Konzerns, des Versicherungskonzerns, ein Herr Forstreuter. Und dieser Herr Forstreuter, der war den Stammgast bei Zellermeier im Sommer 45.
Also da war das entsprechende Geld dann natürlich noch vorhanden.
Genau.
Wir hören eine nächste Frage.
Guten Morgen, ich möchte den Autor fragen, ob es nicht Gott sei Dank so war und ist, dass das deutsche Wirtschaftswunder nach dem Krieg einsetzte, weil die Menschen sich freuten, dass der Krieg vorbei ist und sie mussten ja auch Geld verdienen für ihre Alten und Kranken und die Kinder.
Das Wirtschaftswunder, ja.
Ja, das Wirtschaftswunder natürlich, aber das kommt natürlich später. Also das Wirtschaftswunder gehört ja, also gerade dann eben auch der Marshallplan, das waren ja zwei Seiten einer Medaille zusammen mit der Truman-Doktrin. Ja. Das heißt, man hat den, also das war im Teil der Truman-Doktrin zu sagen, wir stehen den bedrängten Völkern militärisch zu und wir helfen ihnen eben auch finanziell. Und Deutschland, Westdeutschland hat ja ganz enorm von den Marshallplänen profitiert und das hat natürlich dann auch ganz enorm zum Wirtschaftswunder, das, was wir Wirtschaftswunder nennen, der 50er Jahre, natürlich dann auch da den Weg geebnet.
Es gibt im Buch das Zitat Klaus Manns, glaube ich, er hat es gesagt, alle Deutschen hätten nach dem Krieg so getan oder viele Deutschen, als hätten sie nichts damit zu tun gehabt, als seien sie ja in Wirklichkeit Antifaschisten gewesen. Wie groß war denn der Anteil derer, die sich versucht haben rauszureden?
Das kann ich nicht quantifizieren, das kann ich Ihnen wirklich nicht sagen. Tut mir leid.
Das andererseits, ja, es stockt einem aber fast der Atem, wenn man die Szene mit Winifred Wagner zum Beispiel liest in ihrem Buch, also wie wenig Reflexion oder Reue da auch irgendwie zu spüren ist.
Ja, man muss sagen, also Klaus Mann kam ja auch als amerikanischer GI nach Deutschland. Wenige Tage, also am 8. Mai überquerte er von Österreich kommend in Bayern die deutsche Grenze und er war als Journalist unterwegs, also als GI, schrieb er für eine amerikanische Soldatenzeitung The Stars and Stripes. Und Klaus Mann tourte also durch Süddeutschland und hat Gespräche mit prominenten Zeitgenossen geführt. Er hat unter anderem den Komponisten Richard Strauss besucht, er hat verschiedene andere Leute besucht und unter anderem eben auch Winifred Wagner. Und er saß denn da eben, er hat Winifred Wagner in ihrem Ferienhaus im Fichtelgebirge getroffen und er beschreibt denn eben, wie diese Frau da völlig ungerührt sitzt und von Hitler schwärmt, dass er doch ein wunderbarer Freund gewesen sei und dergleichen mehr. Und Klaus Mann ist einerseits natürlich abgestoßen von dieser Person, von dieser Frau, aber andererseits würdigt er ihr natürlich auch den Respekt zu, steht er ihr den Respekt zu, dass sie sich denn auch eben jetzt auch nicht verstellt, sondern dass sie da im Grunde zu steht, dass sie Hitler bewundert hat und dass sie eine Freundin Hitlers war. Das nötigt ihm denn auch schon Respekt ab. Und Winifred Wagner übrigens, das ist ja ganz interessant, sie war ja ein englisches Waisenkind. Das heißt, sie kam ja erst als Teenager nach Deutschland. Und ihre Muttersprache war natürlich zunächst Englisch. Ja. Das heißt, Winifred hat perfekt Englisch gesprochen. Und als sie denn merkte und dann Klaus Mann gegenüber saß, sie wusste nicht, dass es Klaus Mann war. Klaus Mann hat sich nicht als Klaus Mann, als Sohn von Thomas Mann zu erkennen gegeben. Und als sie den merkte, dass dieser GI ja eigentlich Deutscher ist, ja, ist sie sofort ins Englische umgesprungen, ja, und hatte mit Klaus Mann nur Englisch gesprochen und hat sich einen Spaß daraus gemacht, weil Klaus Manns Englisch denn doch wohl nicht ganz so gut war wie das ihrige, ja. Und sie hat dann auch anschließend in einem Fernsehinterview mit dem Filmemacher Süberberg, viele Jahre später hat sie gesagt, naja, also diesem angeblichen Amerikaner, dem wollte sie es denn doch mal zeigen.
Im Buch spielt auch das Atombomben-Inferno 1945 eine wichtige Rolle, auch ein wichtiges Kapitel. Während man in Potsdam um die Neuordnung Europas gerungen hat, hat Truman den Atomwaffeneinsatz entschieden. Militärisches Ziel war Japan. Das sollte ja ein rein militärisches Ziel sein. War Hiroshima das?
Nein, natürlich nicht. Ich meine, beide Bomben haben sofort 100.000 Tote produziert. Ja? Und in den Jahren und Jahrzehnten danach sind natürlich unendlich viele weitere Tote hinzugekommen. Und Truman hat immer gesagt, dass er den Abwurf der beiden Atombomben befohlen hat, um eben den Krieg zu beenden und weitere Tote zu vermeiden. Denn man ging von bis zu 300.000 weiteren Toten aus, nur auf amerikanischer Seite, falls der Krieg weitergeführt werden würde. Ja, weil die Japaner natürlich verbissen gekämpft haben und man glaubte eben wirklich, dass diese enorme Zahl von weiteren 300.000 toten Soldaten hinzukommt. Und da schien Truman der Abwurf der Atombomben eben das kleinere Übel, um den Krieg jetzt zu beenden. Ja. Es gibt, das ist die eine Seite, es gibt aber auch eine andere Seite. In der Wissenschaft ist man da sich nicht ganz einig. Es gibt eben auch noch diese Sichtweise, dass die Abwürfe dazu dienten, eben auch die Sowjetunion einzuschüchtern.
Ja, Sie beschreiben ja, wie man im Potsdamer Schloss den Diktator Stalin beiseite nimmt und ihn mit dieser Atombombeninformation versorgt. Und das erzählt ja auch sehr viel, diese Szene.
Genau. Und vor allen Dingen, Stalin war eingeweiht. Denn dank eines deutschstämmigen Wissenschaftlers in diesem Manhattan-Projekt, so hieß das Atombombenprojekt, das war ja der Codename, ein gewisser Klaus Fuchs, war Stalin eingeweiht. Das heißt, Stalin wusste von Anfang an, was da jetzt passieren wird und dass eben diese ersten Tests in der Wüste in Amerika erfolgreich waren. Und insofern machte er wie immer sein Pokerface und gab sich da ungerührt. Ja. Und es gab vor allen Dingen wohl auch innerhalb Amerikas, innerhalb der amerikanischen Politik eben auch das Bestreben, diese enorm hohen Entwicklungskosten von rund, man schätzt, 2 Milliarden Dollar zu rechtfertigen. Ja, das heißt, man wollte dann eben auch das jetzt mal testen, ob das überhaupt funktioniert.
Ja. Ja. Sie schildern ja auch den Test 1942 mit Oppenheimer und an den Zitaten, die Sie da bringen, spürt man, dass diesen Männern schon bewusst war, welche Büchse der Pandora sie da gerade öffnen. Also das ist alles nicht mit Naivität passiert. Einer sagt, jetzt bin ich der Tod geworden, Zerstörer der Welten.
Ja, genau. Ein anderer sagt, jetzt werden wir alle Hurensöhne. Ja. Also das ist natürlich enorm gewesen, diese Tests in der Wüste, der Eindruck, der da auf die anwesenden Entwickler und Soldaten gemacht wurde. Ich habe mich bei der Beschreibung der Folgen der Atombombenabwürfe ganz stark zurückgenommen, weil ich denke, das war so schrecklich und so katastrophal, dass ich mich da auf wenige Augenzeugenberichte beschränke und die für sich sprechen lasse. Ja, ich hätte das unangemessen gefunden, wenn ich da jetzt auch noch als Schriftsteller oder als Autor oder als Historiker da jetzt noch das noch stärker beschrieben hätte. Ich glaube, die Zeitzeugenbeschreibungen sprechen da für sich.
Wir hören eine nächste Frage.
Wie kommt der Süden, also sprich die französische Besatzungszone, im Buch vor? Ich war 56 Austauschschülerin in Frankreich, traf dort eine elsässische Monitrice, also Aufpasserin, Studentin, im Ferienlager, der verboten wurde, Deutsch mit mir zu reden. Wir taten es natürlich trotzdem heimlich. Wie schön, dass wir keine Erbfeinde mehr sind.
Ja, die französische Besatzungszone, der Süden, das war die Frage.
Ja, also erstmal möchte ich mich der Hörerin total anschließen. Wie schön, dass wir keine Erbfeinde mehr sind. Das ist natürlich ein großes Geschenk und ein großes Wunder, die Freundschaft zwischen Deutschland und Frankreich. Und der Süden und vor allen Dingen auch die französische Besatzungszone und die französische Besatzungspolitik kommen in dem Buch mehrfach vor. Charles de Gaulle kommt mehrfach natürlich vor. Und ich habe auch einen deutschen Kriegsgefangenen als einen meiner Protagonisten im Buch, der in einem französischen Internierungs- und schließlich auch Gefangenenlager in Rennes einsitzt und der auch ein Tagebuch geschrieben hat, das ich auswerten konnte und der von seinen Erfahrungen eben mit der französischen Haft und eben mit in Frankreich berichtet. Also das kommt da mehrfach vor und war mir auch ganz wichtig natürlich. Und auch vor allen Dingen, es gibt auch ein das Ende des Buches spielt ja in Köln, wo Konrad Adenauer gerade als Kölner Oberbürgermeister abgesetzt wurde und Adenauer eben auch wegen seiner Kontakte zu den Franzosen, die er aufgebaut hatte als Kölner Stadtoberhaupt, den Engländern natürlich unheimlich wurde. Ja. Und das spielt da auch eine Rolle. Also Frankreich ist in dem Buch allgegenwärtig.
Patricia Schumann hat uns geschrieben, der Krieg in den Köpfen endete ja nicht mit dem Ende der kriegerischen Handlung oder der Unterzeichnung des Friedensvertrages, schreibt sie. Was sagt Herr Hilmes zu den immateriellen, den unsichtbaren Folgen, zum kollektiven Trauma, zu Kriegsneurosen und Psychosen? Ist Herr Hilmes auch der Meinung, dass diese an nachfolgende Generationen an und von Kriegskindern und Kriegsenkeln weitervererbt wurden und bis in unsere heutige Zeit hineinreichen?
Ja, das ist, nun bin ich kein Therapeut oder kein Psychiater, aber es ist eine Disziplin oder eine Fragestellung, die in den letzten Jahrzehnten immer wichtiger geworden ist. Also, dass sich wirklich Kriegstraumata natürlich über die Generationen hinweg weiter vermittelt haben. Und das ist mit Sicherheit so und richtig, ja.
Wie hat sich denn für Sie persönlich nach der intensiven Recherche dieser Jahre möglicherweise Ihr Blick auch auf diese Zeit verändert oder was hat Sie besonders beeindruckt dabei?
Ja, also mich hat wirklich überrascht und auch beeindruckt, wie schnell dann doch vieles wieder auf die Beine kam und wie schnell dann doch so etwas Ähnliches wie Alltag wieder einkehrte. Also wenn man sich vorstellt, dass zum Beispiel Ende Juni 1945 in Berlin bereits 130 Kinos wieder in Betrieb waren. Ja, das ist also 130 Kinos, das ist wirklich erstaunlich. Ja, und wenn man sich vorstellt, ich habe ein Datum rausgenommen, der 12. Mai, ja, der 12. Mai, vier Tage nach der Kapitulation. Ja. An diesem 12. Mai nehmen die Berliner Verkehrsbetriebe, die heutige BVG, in Zehlendorf wieder die erste Autobuslinie wieder in Betrieb. Ja. An vier Tage später, also am 12. Mai, vier Tage nach der Kapitulation, dirigiert ein gewisser Hans von Bender im Rathaus Schöneberg das erste Konzert. Ja. Und am diesem 12. Mai, vier Tage nach der Kapitulation, sendet der Berliner Rundfunk bereits wieder ein einstündiges Programm. Ja. Also das hat mich dann doch überrascht, wie schnell vieles wieder in Gang kam.
Thomas Mann hatte ja kurz nach Kriegsende prophezeit, kein kulturelles Leben, keinen Rundfunk wird es geben. Also das hat sich tatsächlich auch mit dem Rundfunk, sagen Sie, deutlich schneller entwickelt, als man das erwartet hatte.
Ganz genau. Und da hat Thomas Mann sich wirklich geirrt. Das konnte er natürlich auch nicht wissen. Das war auch, glaube ich, vielen hier vor Ort auch nicht klar, wie schnell das dann geht. Aber zum Beispiel, ich habe auch eine Zeitungsannonce gefunden, auch aus den Mai-Tagen, die der damalige Berliner Rundfunk aufgegeben hat und in der also stand, man möge doch bitte Schallplatten, also wer Schallplatten und Partituren von Musik, von Mendelssohn und dann wurden denn eine ganze Reihe von Komponisten genannt, die also im Dritten Reich nicht gespielt werden durften. Wer diese Partituren zu Hause hat oder eben Schallplatten hat, möge sie doch zum Rundfunk bringen, damit sie wieder gesendet werden oder aufgeführt werden können. Ja. Also auch da ging es sehr schnell.
Also die Kultur war auch eine Art Überlebensmittel. Das Buch versammelt auch einige Anekdoten von ganz schöner Komik. Vielleicht können Sie noch ein oder zwei erzählen. Man erfährt zum Beispiel, Stalin kann nicht reiten.
Ja, Stalin kann nicht reiten. Also er ist dann zur Probe für eine große Parade in Moskau ist er vom Pferd gefallen und hat dann also das denn doch Schukow überlassen, diese Parade abzunehmen. Es gibt aber auch viele andere wirklich komische und kuriose Anekdoten. Ich habe das teilweise auch, oder ich habe die mit großer Freude in das Buch aufgenommen. Einerseits, weil ich ja auch wie Billy Wilder glaube, es gibt ja dieses berühmte Sprichwort von Billy Wilder, er wurde mal danach gefragt, wie er seine Filme macht und dann hat Billy Wilder gesagt, du sollst nicht langweilen. Mhm. Und da ist einfach viel dran. Das heißt, ich will natürlich auch ein Buch schreiben, das natürlich historisch korrekt ist, das quellengesättigt ist, das natürlich natürlich den Stand der Forschung wiedergibt, aber das natürlich auch die Leserinnen und Leser unterhalten soll. Und dazu gehören natürlich auch die komischen und kuriosen Seiten des Lebens. Und vor allen Dingen erzählen die natürlich auch ganz viel von anderen Perspektiven. Ja, also ich habe zum Beispiel Los Angeles kommt auch immer wieder vor im Buch, weil in Los Angeles natürlich, das war eine Exilantenhochburg. Das sind ja sehr viele Schriftsteller, Musiker und Schauspieler emigriert und haben dort gelebt. Und unter anderem eben Thomas Mann, der ein ganz wichtiger Protagonist in meinem Buch ist, aber auch zum Beispiel die berühmt-berüchtigte Alma Mahler Werfel und ihr Mann Franz Werfel, der übrigens im August 1945 an einem Herzinfarkt stirbt. Ja. Und dann gab es da eben auch ein berühmtes Restaurant, das Romanovs hieß das. Ja. Und der Eigentümer hat sich als ein Prinz Romanov ausgegeben, der er natürlich nicht war. Und dann entstehen da natürlich auch ganz kuriose Verwicklungen. Und das kommt auch alles in dem Buch vor, dass Thomas Mann sich zum Beispiel mit seinem Pudel einmal so sehr überworfen hat, dass die beiden kein Wort mehr miteinander gewechselt haben, mit seinem Pudel, wohlgemerkt. Ja.
Schreibt er in seinem Tagebuch.
Genau, das schreibt er in seinem Tagebuch. Das kommt natürlich auch alles vor. Und das war mir auch wichtig, um sowas wie Kolorit und Farbe in die Geschichte zu bringen.
Also ein unterhaltsames Buch auch. Dankeschön, Oliver Hilmes. Schöne Grüße nach Berlin. Danke Ihnen für das Gespräch.
Vielen Dank, war mir eine Freude.
Oliver Hilmes, ein Ende und ein Anfang wie der Sommer 45, die Welt veränderte, Siedler Verlag, 277 Seiten, kosten 25 Euro. Kommende Woche ist unser Gast Sheila Beard. Sie schreibt über das weibliche Gesicht der Revolution. Sie meint, es sind oft die Frauen, die die großen gesellschaftlichen Wandlungsprozesse vorantreiben. Was sind die Besonderheiten weiblichen Protests? Wie werden Menschen auch unter widrigsten Umständen zu Protagonistinnen der Geschichte? Wie sieht ein neues Frauenbild aus? Was zeichnet einen Feminismus der Stärke und weibliche Solidarität aus? Das sind ihre Themen. Gastgeber wird mein Kollege Jochen Marmitz sein. Soweit Fragen an den Autor für heute. Wenn Sie keine Ausgabe verpassen möchten, dann abonnieren Sie uns doch in der ARD Audiothek. Dort warten viele weitere Folgen auf Sie. Informationen über unsere künftigen Themen auch auf srkultur.de. Und jetzt haben wir noch einen ARD Audiothek Podcast-Tipp.
Der Anstieg des Meeresspiegels ist ein schleichender Prozess. Aber einer, der an den deutschen Küsten schon deutlich zu spüren ist.
Irgendwann stellt sich die Frage, wollen wir überall 15, 16 Meter hohe Deiche bauen? Wird das überhaupt funktionieren?
An der Ostseeküste in Schleswig-Holstein hat spätestens die schwere Sturmflut von 2023 für ein Umdenken gesorgt. Auf den Halligen in der Nordsee machen sich die Bewohner schon lange Gedanken darüber, wie sie ihre Außenposten im Meer vor dem Untergang bewahren können.
An diesem Punkt musst du halt erstmal ankommen, dass du das wirklich nüchtern, diese Daten betrachtest und dann siehst du, okay, wir haben ein Problem. Diesen Punkt musst du halt erstmal erreichen.
Um Halligen, Inseln und Küstenlinien vor dem langsam steigenden Meer zu schützen, sind neue Ideen gefragt.
Es gibt ja so viele wunderschöne Beispiele, wie man Siedlungen schaffen kann, die entweder schwimmen oder die auf Stelzen stehen. Wir müssen bloß die Fantasie haben, uns das vorzustellen.
Land unter. Doku über den Küstenschutz an Nord- und Ostsee. Das aktuelle ARD-Radio-Feature. Jetzt in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.